Dankeschön. Guten Morgen. Fangen wir gleich an. In meiner Gemeinde, früher in den Niederlanden, gab es manchmal einen Gastprediger, der nur Englisch sprach. Und dann brauchte es natürlich einen Übersetzer, aber niemand wollte sich freiwillig melden für diesen Job, weil mindestens 80, 90 Leute der Gemeinde schon sehr gut Englisch sprach. Aber man hat es denn doch gebraucht. Und beim geringsten Fehler, was er machte, hörte er die richtige Übersetzung von der ganzen Gemeinde. So fühle ich mich jetzt ein bisschen. Weil ich weiß, dass schon einige Leute hier in der Gemeinde sich sehr gut mit dem Thema auskennen, nämlich Offenbarung. Und ich möchte bitten, dass wenn man Anmerkungen hat oder auch Fragen oder wenn man sagt, das habe ich noch nicht so oder ich möchte mehr darüber hören, dass man es bitte aufschreibt, weil ich lasse mich ziemlich schnell ablenken. Und dass man, wenn man es aufgeschrieben hat, später hier in dem Körbchen hineintut, dann kriege ich das. Und vielleicht darf ich noch einmal kommen und dann werde ich denn das erweitern. Was ich heute machen werde, ist versuchen, so wenig wie möglich Details hineinzubringen, weil dann sieht man durch die Bäume das Wald nicht mehr. Was ich versuchen möchte, ist, wie bei einem Puzzle, den Rahmen zu machen und ein paar markante Sachen, damit man zuerst einmal den Überblick hat. Weil ich fing an zu schreiben für diese, was ich da weitergeben möchte. Und ich war schon auf Seite 6, weil wenn ich anfange zu schreiben, dann geht das ziemlich flott. Und dann kam mir was in den Sinn, etwas ganz Wichtiges. In den 80er Jahren gab es eine Filmreihe, Zurück in die Zukunft. Wer kennt diese? Noch nicht alle, okay. Als der zweite Film auskam, da bin ich mit ein paar Freundinnen ins Kino gegangen, um diese anzuschauen. Das war natürlich sehr schön. Aber als wir dorthin gelaufen sind, hat einer von diesen Mädels gesagt, du, um was geht es da eigentlich? Weil ich habe den ersten Film nicht gesehen. Kann man sich vorstellen, ein Film von Steven Spielberg, wo man den zweiten sieht und der Film ist wirklich kompliziert, wenn man den ersten nicht gesehen hat. Also was ich heute versuchen möchte, ist eben den ersten Film zu zeigen. Zum ersten Mal einen Rand, einen Rahmen. Aber es ist nicht nur für Leute, die den Rahmen zuerst mal brauchen. Auch die Leute, die sich schon gut auskennen, haben was davon heute, weil es eine Möglichkeit ist, um Offenbarung ganz einfach auf einer Serviette jemand deutlich zu machen. Wenn man ein Buch liest, macht man normalerweise das nicht, dass man im letzten Kapitel anfängt. Das ist nicht schlau, weil man hat keinen Aufbau, man weiß nicht, um was es geht. Offenbarung hat 404 Versen und 360 kommen aus der Rest der Bibel. Also eigentlich, wenn man Offenbarung liest, sollte man sagen, oh, das kommt mir bekannt vor und das habe ich auch schon mal gelesen. Und so ist der Bibel ein Aufbau und es kommt in Offenbarung zusammen. Warum sollen wir überhaupt Offenbarung lesen? Ist es ein Buch mit 7 Siegel? Nein. Ein Buch mit 7 Siegel kommt zwar vor drin, aber Offenbarung selbst ist es nicht. Es ist der Abschluss der Bibel und damit auch der Abschluss der Geschichte. Gott fängt an in der Beginn, schuf Gott Himmel und Erde. Und das ist der Abschluss der Geschichte. Bei einer Verhandlung wird immer das Wichtigste drin festgehalten. Bei einem Roman fügt sich alles zusammen. Und wenn es endet mit, sie lebte noch lange und glücklich, dann handelt es sich um ein Märchen. Offenbarung endet mit einer Verheißung für eine gute Zukunft, besser als wie es in 1. Mose 1 und 2 angefangen hat. Nachdem Gott alles gemacht hatte, sagte er, es sei sehr gut. Also es war gut, es war gut, es war gut. Zum Schluss sagte er, es war sehr gut. Und was könnte jetzt zum Abschluss noch besser sein? Version 2.0. Und wir sollen uns ruhig Gedanken machen über die Zukunft, denn wir werden unser ganzes Leben dort verbringen. Wenn man manche Sachen nicht versteht, eben keine Panik. Also wir werden einiges noch wiederholen. Ich mache den Umrandung, damit man das gut sehen kann. Es ist eine Schriftrolle, also wir arbeiten von außen nach innen. Und nachher werde ich nochmal einen Überflug machen. Also es heißt ganz einfach, Offenbarung auf eine Serviette. Was heißt Offenbarung? Nun, wenn etwas offenbar wird, wird es deutlich. Und das ist die ganze Absicht von Offenbarung. Man muss sich vorstellen, ich habe hier eine Serviette, ein bisschen größer als sonst, aber okay, damit jeder das gut sehen kann. Und Offenbarung heißt, das wegnehmen, was es verborgen hat. Jetzt sieht man noch nichts, es ist verborgen, ich habe nämlich schon was vorbereitet. Und das wird jetzt offenbar. Schau mal. Wer mitschreiben oder vor allem mitzeichnen will, es reicht, wenn man ein Rechteck macht. Mach ein Rechteck, das ist die Schrift. Früher hat man nicht ein Buch gehabt, worin man blättert, sondern man hat ein Rechteck gehabt. Und an beide Seiten, das habe ich hier ein bisschen schöner gezeichnet, war so etwas wie ein Nudelteig, ein schmaler. Und man hat das von außen nach innen hineingerollt, bis es denn in der Mitte war. Und was wir jetzt machen ist, wir fangen von außen an und gehen dann in die Mitte. Wer hat schon mal so ein ganz schönes, vornehmes Essen gehabt, wo links und rechts mindestens 4, 5 Gabel lagen und 4, 5 Messer und den arbeitet man sich von außen nach innen. Also, wir fangen im ersten Kapitel an. Also, wir haben hier 2 vertikale Linien, eine links, eine rechts. Das ist Kapitel 1, das ist das letzte Kapitel. Also, das ist 1. Und da könnte man ein E hineinschreibe für Einleitung oder wenn man auch will, ein K für König. Denn wer hier vorgestellt wird, ist Jesus selbst. Johannes ist auf Patmos, er kriegt den Auftrag, schreibe auf, was war, was ist und was danach kommen soll. Also er sieht hier Jesus als König, er kannte Jesus, er kannte ihn als, eben als Freund, und als Lehrer, und dann hat er gesehen, wie er gelitten hat, wie er gestorben ist und auferstanden. Er hat Jesus gesehen im verherrlichten Körper, aber so, so herrlich. In, ja, eigentlich kann man sagen, in seinem eigenen Reich. So hat er Jesus noch nie gesehen. Und es ist einer der schönsten Kapitel in der Bibel überhaupt, weil Jesus hier als König vorgestellt wird. Und die Beschreibung ist einfach königlich. Und wenn man das so sieht, dann kann man wirklich sagen, ciao, das ist ein König, den ich folgen will. Gut, also das soll man dann selber mal lesen. Am Ende vom Buch, also das letzte Kapitel, da schreibt man ein H, also es sind 2 Kapitel, 21 und 22. Und das fängt an, also manche Bibel haben Überschriften und bei mir steht drüber, siehe, ich mache alles neu. Denn Johannes sieht hier, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Die alte Erde und alte Himmel war nicht mehr. Im Kapitel 21 sieht er das neue Jerusalem herabkommen. Und das ist eine neue Stadt. Er sieht es von unten. Er sieht 12 Fundamente und die sind schon so schön. Und das hat mich immer gewundert, weil ein Fundament kommt ja in der Erde. Man sieht es ja weiter nicht mehr. Aber es ist schon so schön, dass er ein halbes Kapitel braucht, um das zu beschreiben. Das ist unsere Destination. Das ist, wo wir hingehen. Und es gibt dann Leute, die sagen, ja, also wie, manche sagen, es kommen alle in den Himmel. Manche sagen, niemand kann in den Himmel kommen, weil niemand ist gut genug. Und es gibt natürlich in Wirklichkeit nur einen Weg, wie man in den Himmel kommt, und das ist durch die Tür, und die Tür ist Jesus. Also wenn man denkt, dass alle in den Himmel kommen, dann muss man unbedingt noch einmal die Bibel lesen, weil das stimmt nicht. Das heißt, niemand ist gut genug. Aber Jesus gibt uns den Eintritt sozusagen, wenn man ihn annimmt. Es gibt ein Wenn. Also man muss ihn als König annehmen. Und wenn man niemand über sich haben will, dann hat man echt ein Problem nachher. Wir gehen zurück zum ersten Teil. Wir haben hier den zweiten Kapitel. Und darin schreibt Jesus 7 Briefe an 7 Kirchen, also 7 Gemeinden. 7, und das ist mein Versuch, eine Kirche zu zeichnen. Also mit einem Dach und ein Kreuz überdrauf. Okay. 7 Kirchen. Warum diese 7 Kirchen? Es waren wirkliche Gemeinden, und Jesus hat an diesen Gemeinden etwas geschrieben, was ihm gefallen hat, was ihm nicht gefällt, woran man denken soll. Es gibt auch eine bestimmte Beschreibung aus diesem ersten Kapitel. Das ist Kapitel 2 und 3, wenn man das drunter schreiben will. Aus dem ersten Kapitel nimmt er einen Teil der Beschreibung von, was er als König ist und wie er ist. Bei manchen sagt er, ich habe Augen als mit Feuerflammen. Also ich sehe durch euch durch. Ihr müsst euch nicht verstecken und nicht anders vortun. Ich sehe dich genau, ich weiß es. Er sagt doch immer, ich weiß es. Und dann am Ende von jedem Brief steht, höre, was der Geist zu der Gemeinde sagt. Also nicht allzu viel auf Menschen hören, überprüfen, was Menschen sagen, aber immer auf den Geist hören und auf das Wort. Wenn es im Wort geschrieben steht, dann kann man es prüfen. Man soll immer alles prüfen. Und es steht auch, wer überwindet, und das heißt, dass man festhaltet an was Jesus gesagt hat, den wird er eine Belohnung geben. Und das war für jede Gemeinde etwas ganz Spezielles, womit sie was anfangen konnten. Zum Beispiel, ich werde dich einen weißen Stein geben. Die Christen in alten Zeiten, die waren außen draus. Sie wurden nicht eingeladen, sie waren eine extrige Gruppe. Sie wurden nicht beschützt von den römischen Behörden, so wie es die Juden waren. Die hatten einen extrigen Status. Und auf diesem weißen Stein stand deinen Namen. Und Jesus sagt in dieser Gemeinde, ich werde euch meinen weißen Stein geben. Das war wie eine VIP-Karte. Eine Backstage-Karte. Also, jede Gemeinde hat etwas, womit er was anfangen kann. Darüber gibt es schon eine ganze Studie, das mache ich jetzt natürlich nicht, weil wir einen Überflug machen. Wir gehen zurück zum Ende. Und das ist Kapitel 19 und 20. Und da gibt es einen Pfeil nach unten. Das ist, wo die Wiederkunft von Jesus beschrieben steht, wo jeder ihn sehen wird und wo er auch ein Ende macht an den letzten großen Krieg in Armageddon. 19 und 20. Und es gibt dann noch was, in Kapitel 20 steht geschrieben, es wird ein 1000-jähriges Friedensreich geben, das heißt eine Zeit von 1000 Jahren, wo Jesus König ist. Jesus ist die Regierung. Und es werden auch Menschen geben, die mit ihm regieren, also sein Parlament. Er hat noch mehr, aber sein Parlament. Gut, dann haben wir da noch den mittleren Teil. In Kapitel 4, Vers 1, das werde ich mal kurz vorlesen, weil das ist wichtig, da geht es wieder um diese Tür. Offenbarung 4, Vers 1. Danach blickte ich auf, das ist Johannes, und sah im Himmel eine offene Tür. Die Stimme, die vorher schon zu mir gesprochen hatte und die wie eine Trompete klang, sagte: Komm herauf, ich werde dir zeigen, was nach diesen Ereignissen geschehen muss. Und sofort ist er im Himmel und von dort weg gibt es zwei Geschichten, also zwei Seiten von der Erzählung. Also, erstens einmal, was ist das nach diesen Ereignissen? Ja, was hatten wir gerade gehabt? Also diese sieben Briefe an sieben Kirchen. Das sind nicht nur sieben Kirchen damals. Ich habe das oft gelesen und ich habe immer gedacht, da steckt doch noch was mehr dahinter. Ich komme einfach nicht drauf. Aber wir lernen jetzt immer mehr. Und wir haben jetzt gesehen, wenn man geschichtlich zurückschaut, jede Kirche ist ein bestimmter Typ von Gemeinde, also von Menschen. Und durch die Geschichte hin, einfach die Geschichte, die man prüfen kann, von Jesus' Auferstehung bis wo wir jetzt leben, wie wir jetzt leben. Es gibt Kirchen, wovon Jesus sagt, ihr habt eine kleine Kraft, aber das passt schon so und mach weiter. Aber es gibt auch Kirchen, wo Jesus sagt, ich stehe draußen. Ihr macht zwar, aber ich stehe draußen. Es ist meine Gemeinde und ich muss an die Tür anklopfen und hoffen, dass ihr mich reinlässt. Ihr seid so beschäftigt, aber ja, wir sehen im Moment eigentlich so einen Zeitgeist, wo es heißt, ja, ja, das passt schon. Also ich gehe ab und zu in die Kirche und ich glaube schon, dass es etwas Höheres gibt, aber ich will ja nicht mein ganzes Leben daran geben. Und das ist die Kirche, die wir jetzt sehen, wo wir jetzt leben. Also es gibt da sieben Kirchen, der letzte ist Laodicea. Und das ist eine Kirche, die, wovon Jesus sagt, ihr seid nicht kalt, nicht heiß. Also ich halte nicht viel von euch. Und es geht darum, Jesus will mit uns leben. Also er will, dass wir ganz nah bei ihm sein. Nicht nur sonntags in der Kirche, unter der Woche nicht. Wirklich unser Leben soll verknüpft sein. Nach diesen Ereignissen geht Johannes in den Himmel. Also er wird da hinaufgezogen, weil er aufschreiben soll, was danach geschehen soll. Wir haben hier eine Geschichte, die wir sehen, von den Himmel ausgeschrieben, aber wir sehen auch eine Geschichte von der Erde, wo man zwar die Auswirkungen sieht, von was im Himmel passiert, aber auf der Erde sieht man nicht, was passiert. Wenn man in einem Flugzeug sitzt und man hat das Glück, dass man am Fenster sitzt, dann kann man hinausschauen, man sieht da nicht nur die Erde, aber man sieht vielleicht auch eine Wolke und die Wolke gibt Schatten auf der Erde. Und wir können sehen aus dem Flugzeug, da gibt es die Wolke, da gibt es die Schatten und andere sind in der Sonne. Wenn man aber auf der Erde ist, sieht man nur einen weißen Streifen. Man sieht nicht einmal das Flugzeug. Also auf der Erde sieht man nur die Hälfte von was oben ist. So soll man sagen. Ich mache hier eine gestrichelte Linie, weil dieser Teil von 4, also das wäre 4 und 5, dieser Teil von 4 bis Kapitel 18, ist eigentlich aus dem Blickwinkel von den Himmel. Es sieht auch die Auswirkungen, die es auf der Erde hat, aber es wird geschrieben aus dem Blickwinkel von Himmel. Und Kapitel 4 und 5, ja, musst du dir vorstellen, dass du auf einmal hinaufgezogen wirst und da sehen darfst, was da passiert. Manche Bibel sagen Gottesdienst im Himmel. Eine bessere Übersetzung finde ich, wo es da steht, Fest im Himmel. Es ist ein großes Fest und es wird gesungen. Wir haben ein Lobpreisteam. Es sind 3 Lobpreisteams. Und es gibt Musik und es gibt Gesang. Und da in der Mitte steht ein Thron. Also ich schreibe hier ein T. Und rundum ist die Herrlichkeit Gottes. Und Johannes sieht das, er kann das gar nicht richtig beschreiben. Auf jeden Fall findet er es sehr schön. Da kommt das Buch mit 7 Siegeln und es wird niemand gefunden, der würdig ist, das zu öffnen. Das ist natürlich, da gibt es ganz viele Details, das lassen wir jetzt sein. Es wird denn zum Schluss doch jemand gefunden und zwar ist das Jesus. Einerseits ist er ein Lamm und er kam als Lamm, aber er ist auch ein König und ein König wird hier vorgestellt als ein Löwe. Das heißt doch nicht umsonst der König, also der Löwe, der König und Jesus ist der König von allem. Es ist also ein Fest im Himmel, es kommt ein Buch, niemand darf es öffnen, bis dann Jesus kommt und er öffnet es. Jetzt geht es diese Zeit von Kapitel 6 bis 18, wird genannt auf Englisch the Tribulation und da geht es auch darum, das habe ich schon mal erzählt, da gab es ein Brett, das hieß Tribulam und das war gemeint, um Druck zu geben, damit die Weizenernte geknackt werden konnte, weil die Körner waren so hart. Und diese Zeit ist auch gemeint, um die Leute, die ihren Herz gehärtet haben, zu Jesus zu bringen. Also, ich möchte es so zeigen. Ich habe hier ein Bild. Und zwar ist das in der Ardèche. Da haben wir eine Kanufahrt gemacht. In der Mitte sitzt Timo. Ist also schon ein bisschen länger her. Und du siehst, das ist ruhiges Wasser. Ich spiele Hans Kuck in die Luft. Es wird gelacht, es ist ruhig. Und sie hatten uns gesagt, es gibt 3 Sorten von Strömungen. Kategorie 1, 2 und 3. Und weil wir eben Timo dabei hatten und selbst auch nicht so sicher waren, haben wir Strömung 3 einmal der Abschnitt nicht gemacht. Das war auch gut so. Wir waren in Strömung 1 und da muss man sich schon ein bisschen konzentrieren. Aber dann hat man das gut gemeistert. Juhu, haben wir gut gemacht. Bei Strömung 2, Kategorie 2, da drehte sich das Kanu. Es ging in die Strömung, wir fielen raus, das Kanu war weg, das haben dann andere Leute aufgefangen. Ich habe noch gesehen, wie Manfred Timo im Kragen hatte und ganz hoch, okay, der ist immer sicher. Das war Kategorie 2. Wo ich das Foto ausgewählt habe, da gab es natürlich ganz viele Fotos, da gab es auch Fotos von Kategorie 3. Und zwar hing das Kanu 2 Meter über dem Wasser. Alle Leute fielen raus, waren fotografiert. Muss ein guter Fotograf gewesen sein, der kannte die Strecke. Zwischen Kanu und Wasser. Ihr könnt euch vorstellen, dass die mehr geschrien haben als wir. Also. Es ist halt so. Wann schreien die Leute am meisten zu Gott? Wenn sie es nötig haben. Und diese Zeit wird eben diesen Druck geben. Es hat 2 Ziele. Erstens einmal, Gott sagt, ich werde das Böse richten und wegtun von der Welt. Aber es hat ein zweites, großes Ziel. Es wird die größte Erweckung geben. Gott will jeder die Chance geben, zu ihm zu kehren. Und dazu braucht es manchmal Druck. Also die Details von Offenbarung, die sind überwältigend manchmal. Also sind viel und es steckt immer noch so viel dahinter. Die Gesamtstruktur und die Botschaft ist aber einfach. Gott wirkt jetzt in seiner Kirche und eines Tages wird es eine schwere Zeit geben. Die letzten 7 Jahre sind Gerichte vor seiner Rückkehr auf die Erde. Und wir machen hier einen Umriss von Offenbarung und danach werden wir dann Details einfüllen. Auf jeden Fall brauchen wir keine Angst zu haben für die Offenbarung. Es ist so aufregend wie die Wiederkunft des Herrn und es wird uns helfen, uns auf diesen herrlichen Tag vorzubereiten. Was passiert jetzt in dieser Zeit? Es geht um 7 Jahre. Wir lesen in Daniel, da gibt es 70 mal 7 Jahre und 62 davon sind erfüllt. Bleibt noch eine übrig. Plus 7 sind 70. 7 Jahre. Es geht um Jahrwochen, also 70 mal 7 Jahre. Darüber würde ich wahnsinnig gern ein anderes Mal reden. Es geht um 7 Jahre und um 3 mal 7 Gerichte von Gott. Es gibt die 7 Siegelgerichte, das war das Buch mit diesen 7 Siegeln, und 7 Trompeten. Und der 6. Siegel leitet die 7 Trompeten ein. Es passiert noch sehr, sehr, sehr viel mehr, gerade in dieser ersten Hälfte. Darüber nachher mehr. Dann haben wir die Mitte und das sind Kapitel 12 und 13, Mitte, und das sind auf einmal ganz andere Geschichten. Darum geht es, dass wir den Gegner, das Böse, was Gott wegtun will, dass wir darüber ein bisschen mehr erfahren, wer er ist. Warum? Was will er? Satan ist ein Nachahmer. Er will immer das haben, was Gott hat. Und er hat es die ganze Zeit schon versucht. Wo Gott als Vater, Sohn und Heiligen Geist bekannt ist und wirkt und ist und uns hilft und seinen Plan macht, so hat Satan auch eine unheilige Dreieinheit. Und zwar sind das Satan, den Antichrist, also Anti ist nicht nur gegen, sondern auch statt ihm. Also er will jemand vorstellen und sagen, das ist der Christus oder der Messias. Und er will auch, dass der angebetet wird und der falsche Prophet, statt der Heilige Geist, wird dabei helfen. Da gibt es noch mehr dazu, aber das wird dann sehr viel. Ist so ein bisschen das Augen des Sturms, wo man ein bisschen mehr Information bekommen. In der zweiten Hälfte, also das sind 3,5 Jahre und das sind noch einmal 3,5 Jahre. In der ersten 3,5 passiert sehr viel. In den letzten 3,5 Jahren weniger, aber dafür viel stärker. Wenn man wissen will, wie stark, und das empfehle ich, das sind 7 Schalen mit dem Zorn Gottes. Und es endet mit einem sehr, sehr großen Krieg, was bekannt ist als Armageddon. Wenn man ein bisschen wissen will, was da passieren kann, es gibt einen Film in YouTube, ist noch nicht so alt, und da geht es darum, was würde passieren, wenn es einen Vulkanausbruch gibt, aber dann so einen wirklich großen, also in Yellowstone, da vermuten sie, dass er mal wirklich ein ganz groß, ein Mega-Vulkan ausbrechen wird und was dann die Auswirkungen sind. Es sind nicht nur die Explosionen, aber es sind die Auswirkungen, die so verheerend sind. Gut, das ist eigentlich so die Umrahmung. Die 7 Briefe, die laufen von Jahr 30 bis heute. Und da habe ich auch noch aufgeschrieben, als Jesus wegging von der Erde, das tat er, damit er den Heiligen Geist senden konnte. Und am Ende heißt es, der, wer das Böse noch zurückhält, muss weggenommen werden. In diesem Fall ist es der Heilige Geist, der weggenommen wird und die Menschen, in wem er wirkt, damit Jesus am Ende zurückkommen kann. Es wird wie ein Braut und Bräutigam beschrieben. Früher war es so, dass man einen Brautpreis ausgehandelt hat und der Sohn ging dann zurück zum Vatershaus, um dort etwas anzubauen. Und wenn er fertig war, dann hat er gesagt, ich bin fertig, ich möchte meine Braut holen. Und der Vater hat dann das Zeichen gegeben mit einem lauten Ton. Und dann hat er gesagt, jetzt kannst du sie holen gehen. Da gibt es auch noch sehr viele Details, das wäre ein nächstes Mal fällig. Über den Mitte von Offenbarung. Da wird natürlich immer sehr viel geschrieben, sehr viel spekuliert. Es geht darum, erstens hat Gott immer noch einen Vertrag, einen Bund mit Israel. Es heißt auch Jakobs Drangsal. Also es gibt mehrere Namen. Es heißt die Zeit der Angst für Jakob, die 70. Woche von David, Daniel, das habe ich schon gesagt, der Tag der Rache, das Jahr der Vergeltung, der Tag der Not, ein bewölkter oder finsterer Tag. Jakobs Drangsal. Wer war Jakob? Wir haben Abraham, Isaak und Jakob. Jakob bekommt einen neuen Namen. Er heißt Israel. Also man könnte auch sagen, Israels Drangsal. Manche Leute sagen, ach, der Bund mit Israel gibt's nicht mehr, Gott ist böse mit Israel, darum hat er sie in alle Länder verstreut. Aber Gott hat immer noch einen Bund und Gott verlässt seinen Bund nicht. Es geht noch immer um Israel. Es geht dann natürlich auch um alle Leute, die dann auch noch auf der Erde sind. Also im Zweiten Weltkrieg ging es hauptsächlich darum, dass Hitler die Juden vernichten wollte, aber es wurden noch viel mehr Leute dazu genommen. Es gibt in den Alten und Neuen Testament schon sehr oft, wird da gesprochen über diese Zeit, über diese Drangsal, 7 Jahre, der Tag Gottes, und zwar in Jeremia, in Daniel, in Jesaja, in Mose, in Obadja, noch einmal Jesaja, Zephania, Amos, Joel, also und im Neuen Testament Thessalonike, Matthäus und Offenbarung selbst natürlich. Wenn man mehr weiß über was im Alten Testament geschrieben steht, dann wird man auch Offenbarung besser verstehen. Es soll erstens eben der Bosheit und dem Bösen ein Ende setzen. Und das ist auch der Hauptgrund, warum Satan bestimmt nicht will, dass du es liest. Weil am Ende wird er vernichtet. Wer will schon über seinen eigenen Untergang, dass jeder das lesen kann. Und eben diese große Erweckung. Wie macht Gott das, wenn die Gemeinde, also wie gesagt, also vielen glauben, dass hier die Gemeinde entrückt wird. Das ist nicht der Anfang von der Drangsal, aber es setzt die Voraussetzungen. Der Antichrist wird einen Vertrag machen mit Israel, einen Friedensvertrag von diesen 7 Jahren. Und das ist der Anfang. Das heißt auch, er wird es in der Mitte brechen, steht geschrieben, aber die ersten 3,5 Jahre wird er noch Friede halten mit Israel. Gegen wem führt er dann Krieg? Es sind die Christen. Ja, Christentum wird verboten werden. Man merkt jetzt schon, dass man in die Richtung geht, dass man für blöd dargestellt wird, dass man keine Ahnung hat. Man muss doch tolerant sein. Also man sieht jetzt schon, dass es anfängt, dass Christen nicht mehr geduldet werden. Es gibt in manchen Ländern das jetzt schon, aber es wird dann überall geben. In der ersten Hälfte, und das gibt es jetzt auch schon, wird es gerade Juden geben, die sich für Jesus entscheiden. Also heute gibt es schon eine Bewegung, das heißt Jews for Jesus. Und sie geben dort Zeugnisse davon, wie sie Jesus gefunden haben. Aber sie geben auch Zeugnis davon, dass es Väter gibt, die sagen, mir wäre lieber gewesen, dass du Krebs bekommen hast, als dass du mit so einer Nachricht kommst. Aber Gott wird 144.000 Juden eine Versiegelung geben mit dem Heiligen Geist. Und damit jeder weiß, weil Gott weiß, dass sein Wort oft verdreht wird, gibt er ganz deutlich zu sagen, er wird 12.000 aus jedem Stamm holen. Und wenn man nicht Jude ist, nicht männlich und eben nicht aus einer dieser Stämme kommt, dann ist es sicherlich nicht einer dieser 144.000. Es gibt auch noch zwei Zeugen, da wird auch sehr viel drüber spekuliert, machen wir jetzt nicht. Manche sagen, es sind Moses und Elia, es sind Elia und Henoch. Faktum ist, und das ist ein Fakt, Gott gibt keine Namen. Erstens, warum sollen wir es denn tun? Zweitens, wenn man in den Himmel kommt, bekommt man einen verherrlichten Körper. Es steht aber geschrieben, dass diese zwei Zeugen, es wird angegeben, wie lang dass sie predigen dürfen, und zwar genau 1260 Tage. Wir müssen auch noch bedenken, diese 7 Jahre sind nach dem Mondkalender, also jeden Monat. Nicht so wie wir mit der Sonne haben, 365 Tage, es werden Jahre sein von 360 Tagen. Also 1260 Tagen sind eben genau die Hälfte, 3,5 Jahre. Aber danach werden sie getötet werden, also sie brauchen einen Körper, der getötet werden kann. Also ist es wahrscheinlicher, dass es einfach Leute sind, die jetzt leben oder leben werden, die vielleicht, ich bin ganz schlecht mit Namen versehen, Willibrord und noch jemand. Auf jeden Fall, sie werden getötet werden, werden 3,5 Tage liegen bleiben und dann stellt Gott sie wieder auf die Füße. Und dann sagt er auch wieder, kommt herauf. Also bei dieser Linie, also in Offenbarung 4, da könnte man zwei Schriftstellen dazu schreiben. Und zwar 1. Thessaloniker Kapitel 4 und das einmal vergleichen mit was da steht und Offenbarung 11, Vers 12. Damit man verstehen, warum viele sagen, dort wird die Entrückung stattfinden. Also, dass Gott seine Leute nach Hause holt, seine Braut. Aber es ist noch nicht der Anfang vom Drangsal. Es wird eine Babylon-Kirche kommen, die das Christentum ablöst. Und zwar wird es ein System geben, man sieht das jetzt schon ein bisschen, alles darf, alles ist toleriert. Es wird gesagt, alle Götter führen in den Himmel, außer Jesus. Und das ist genau umgekehrt. Also es heißt nicht umsonst, das was gut ist, wird man schlecht nennen, das was schlecht ist, wird man gut nennen. Das hat man bis vor kurzem auch noch nicht so gesehen. Um was geht's? Es ist ein religiöses System, eine Superkirche, die über die ganze Welt herrschen wird. Es ist die falsche Braut, die sich im Gegensatz zur wahren Braut Christi nicht als reine Jungfrau darstellt, sondern als eine Hure. Darüber lesen wir in Kapitel 12, 13 mehr. Es ist eigentlich die Braut, die Satan für sich ausgewählt hat. Also eine Kirche, wo alles toleriert wird, außer Jesus. In der Offenbarung wird manchmal etwas geschrieben, was man so nicht ganz versteht. Es ist eine Bildsprache. Das hat auch ein bisschen Bedeutung, weil erstens es übersteht die Zeit und jede Kultur. Also ich kann sagen, es wird ein schlimmer Diktator kommen. Okay, ja, so nichts Neues, oder? Das haben wir auch schon öfters gehabt. Ja, aber er wird echt, echt schlimm sein. Ja, okay, werden wir denn schon sehen. Ja, aber er wird so schlimm sein, er ist eher wie ein Tier und hat fast nichts Menschliches mehr. Jetzt habe ich vielleicht deine Aufmerksamkeit. So ist es auch in der Offenbarung. Gott will wirklich die Aufmerksamkeit auf die Menschen legen. Such mich doch. Für Johannes war das natürlich auch absolut nicht einfach, Sachen aufzuschreiben, die in diesem Jahrhundert passieren. Kannst du dich vorstellen, dass du 2000 Jahre in die Zukunft katapultiert wirst, vielleicht noch vor ein paar Fernseher und Bildschirme gesetzt wirst, wo du aus dem ersten Jahrhundert kommst? Es gibt ein Spiel, das heißt Mancomania. Da soll man etwas beschreiben, ohne die Wörter zu gebrauchen, die es am besten beschreiben. Und die Leute sehen es nicht. So, jetzt musst du dieses beschreiben, aber du darfst die wichtigsten Wörter nicht gebrauchen. Also nicht Helikopter, nicht Rotorblätter, nicht Maschinen. Wie beschreibt man so etwas? Ja, Johannes, setz dich hin. Es gibt sogar schon noch modernere. Wie sieht es aus? Nou, er sagt, ja, es war grün, es fliegt, es macht einen Haufen Lärm, es sieht aus wie eine Heuschrecke. Wie soll es vergleichen? Und so sollen wir auch eben, wenn wir das lesen, ein bisschen wissen, um was es geht. Ich möchte abschließen mit dem Text von einem Lied, das beschreibt, das dieser Teil beschreibt. Also, was ist da die Absicht? Wie sollen wir Offenbarung lesen? Ja, es gibt eine schlimme Zeit, aber der Zukunft ist besser. Also, es gibt Frieden. Jesus ist der König mit einer Regierung, die er ausgewählt hat. Und die himmlische Zukunft ist ewig. Und das ist so schön, wenn man das liest, die letzten zwei Kapitel, das ist wie eine Broschüre von einer wunderbaren Urlaubsdestination, wo man sagt, boah, das Bild allein schon, da möchte ich hin. Und um dorthin zu kommen, gibt es nur eine Möglichkeit, Jesus ist die Tür. Viele Leute sagen, ja, aber dann muss ich mein Leben Jesus geben, ja. Und es wird nicht mehr dein eigenes Leben sein. Du kriegst was viel Besseres dafür zurück. Und das soll man verstehen. Also nicht, Jesus ist nicht nur unser König, was allein schon gut ist, aber er ist auch unser Freund und unsere Hilfe. Und wenn man mit Jesus durchs Leben geht, dann gibt es für alles eine Lösung, eine manchmal unglaubliche, eine, die man nie gesehen hätte, aber es ist auch so, dass auch wenn es nicht gut läuft, sagt Jesus, ich nehme alles und ich kann daraus sogar aus dem Schlechten noch etwas Gutes bewirken. Also es ist einfach jetzt hier auf Erden schon sehr, sehr viel besser mit Jesus zu gehen als ohne ihn. Ein Lied sagt, ich glaube, dass die Zukunft besser ist. Nicht wie man es jetzt so in der Welt sieht, wo alles schlechter wird. Nein, wenn man mit Jesus geht, ist die Zukunft besser. Ich glaube an sein Versprechen für mich. Ich glaube, dass er arbeitet und noch nicht fertig ist. Und das Beste kommt noch. Ich weiß, dass er die Ängstlichen mutig macht. Ich weiß, dass er die Zweifler zum Glauben bringt. Ich weiß, dass er nicht aufhören wird zu arbeiten, weil er noch nicht fertig ist. Das Beste kommt noch. Ich habe diese Hoffnung in meiner Seele. Ich weiß, er lässt mich nicht los. Herr, ich glaube, mit deinem Leben in mir habe ich erst begonnen. Und das Beste kommt noch. Ich glaube, dass er zweite Chancen gibt. Ich glaube, dass er alles zum Guten bewirkt. Ich glaube, dass er arbeitet und noch nicht fertig ist, weil das Beste kommt noch. Ich habe große Hoffnungen und du lässt meine Hoffnungen noch wachsen. Ich habe große Hoffnungen, du hältst mein ganzes Leben. Ich möchte nachher das Lied noch laufen lassen, aber jetzt übergebe ich mal.
Willst du zum Schluss laufen? Ja, okay. Danke vielmals, Luz. Geben wir doch einen Applaus. Es ist echt eine Herausforderung, da vorne zu stehen und über ein so reichhaltiges Thema und Gebiet zu sprechen. Und Gott hat dir einfach hier etwas geschenkt, das nicht alle haben. Und wir sind sehr dankbar, Luz, dass du dich den Mut genommen hast, dich hier hinzustellen. Und du hast es echt super gemacht. Vielen Dank. Du lässt dich gebrauchen und lass dich weiter gebrauchen. Ich denke, für uns ist so wichtig, wie du am Schluss auch gelesen hast, sind wir bereit, wenn der Herr wiederkommt und uns zu sich ruft? Das kann nur jeder selbst mit Gott so abmachen, dass er wirklich bereit ist. Luz hat in dem Hauskreis letzten Donnerstagnachmittag uns schon ein bisschen hineingenommen. Wir hatten schon ein bisschen Vorsprung. Vielen Dank, Luz. Da war eine Frage, wenn der Himmel so schön ist, dann sollten wir doch gleich gehen. Und dann hat sie aber eine wichtige Antwort gegeben. Nein, wir haben noch einen Auftrag. Und wollen doch jeden Tag wissen, Herr Jesus, wir freuen uns auf diesen Moment, wo du uns zu dir nimmst, in deine Herrlichkeit, wo es kein Leid mehr gibt, keine Krankheit, keine Probleme mehr, kein Stress, kein Streit und so weiter. Aber, ja, wir wollen bereit sein. Unsere Tempel sollen rein sein. Es soll ein Tempel des Gebetes und der Kraft und der Gegenwart Gottes sein. Aber wir wollen jeden Tag noch auskaufen und nutzen, um Menschen das weiterzugeben, was Jesus für uns am Kreuz bewirkt hat. Damit noch viele dabei sind. Vor allem dort, wo Gott uns hingestellt hat. Sei es unsere Familie, unsere Verwandtschaft, unsere Dörfer, unsere Städte, das Montafon, Österreich, Europa. Dafür leben wir doch, stimmt's? Es kann doch nicht sein, wenn wir den besten Ferienort kennen und schon etwas von dem wissen, wie herrlich, wie wunderbar, wie schön das ist, dass wir es den anderen nicht weitersagen. Stimmt's? Also wenn wir Gott, mit Gott doch ein besonderes Erlebnis gemacht haben, dann ja, wie Johannes, oder? Wir können nicht schweigen zu erzählen von dem, was Gott in unserem Leben gewirkt hat und getan hat. Wie es Emil manchmal sagt. So wunderbar. Habt ihr es begriffen? Ja, das sind die zwei Dinge, die, ich glaube ich, ganz wichtig sind, auch in dieser turbulenten Zeit, wo wir leben, wo man Angst hat, überall brechen noch neue Kriege aus. Und es könnte ja sein, dass schneller bei uns ist, als dass wir denken. Was ist unsere Aufgabe? Wisst ihr noch, was die Gemeinde für einen Vers gezogen hat für dieses Jahr? Psalm 37, Vers 4. Aber was steht dort geschrieben? Habe die Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Diese Nähe zu unserem Herrn und Heiland, wie du auch so wunderbar uns gezeigt hast. Diese Nähe an seinem Herzen, dass unsere Herzen, unsere Leben bereit sind, wenn er sagt, komm drauf! Zick! Und schon weg. Aber bis diese Stunde da ist, und da brauchen wir nicht drüber nachdenken, wo könnte es sein, vielleicht morgen, vielleicht übermorgen. Nein, jetzt ist die Zeit, wo wir noch handeln wollen für ihn. Nehmt diese zwei Botschaften mit. lest die Offenbarung mal durch. Auch wenn ihr nicht alles versteht, schreibt die Fragen auf, die vielleicht jetzt aufgekommen sind heute Morgen, die ihr vielleicht noch keine Antwort habt, und gibt sie los weiter. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir auch hier versuchen, Antworten drauf zu bekommen. Okay? Halleluja. Herr, wir danken dir für diese Zeit, für all diese Gedanken, Worte, die du in unser Herz hineingelegt hast durch Los. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu teilen. Und dass wir mit unseren beiden Beinen, mit unserem ganzen Leben uns auf diese zwei Dinge fokussieren und stellen. Herr Jesus, wir wollen als deine Braut, als deine Gemeinde dabei sein, wenn du uns zu dir rufst. Um jeden Preis. Wir wollen nicht in diese Trübsalzeit hineinkommen. Wir wollen mit dir hinaufkommen in den Himmel und mit dir feiern über all dem, was wir erleben durften, durch die Erlösung, durch die Vergebung, durch die Rettung. Aber Herr Jesus, und ich weiß, das ist dein Herz heute und morgen und in den kommenden Tagen, bis du uns zu dir holst, dass wir Menschen das Evangelium bringen, die frohmachende Botschaft, was du, Jesus, für uns und für die ganze Menschheit am Kreuz von Golgatha erworben hast. Rettung, Vergebung, ein neues Leben, Frieden mit Gott, Zugang jetzt schon zum Thron der Gnade, zu unserem himmlischen Vater, den wir rufen dürfen, Abba, lieber Vater. Halleluja. Herr, dass noch viele in diesem Tal Montafon, in unseren Ländern, mit uns singen dürfen, der Geist und die Braut, sie rufen, komm. Und wen da dürstet, der komme herzu, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Halleluja. Wir dürfen das heute schon jubelnd singen, aber wir wollen, Herr, dass noch viele dazukommen. Auch die in unseren Familien, die noch nicht gerettet sind. Auch die in unserer Verwandtschaft, Herr, die noch nicht gerettet sind. Auch die in unseren Dörfern, Herr. Wir wollen darum ringen im Gebet. Und wir wollen laufen, Herr, ihnen die frohe Botschaft zu bringen. Danke, Herr, für dieses Vorrecht, dass wir dich kennen dürfen. Dass wir mit dir laufen dürfen, Herr. Dass wir Botschafter in deiner Stadt sein dürfen, Herr. Lass dieses noch viel, viel mehr Bedeutung bekommen in unserem Herzen. Dass wir wirklich die Zeit auskaufen, die uns noch geschenkt ist, wo wir frei von dir reden dürfen, Herr. Halleluja. Ich preise dich, Herr, dass wir mit einem großen Schatz in unserem Herzen nach Hause gehen dürfen. Volle Dankbarkeit für alles, was uns geschenkt ist in dir, Jesus. Aber mit einem großen Auftrag, wo immer wir heute Menschen begegnen, dass wir beten dürfen in unserem Herzen, Herr, hilf uns, dass wir einen Zugang finden zu diesen Herzen dieser Menschen, die dich nicht persönlich kennen, Jesus. Lass uns durch diese Woche so gehen, Heiliger Geist. Oh, dass du uns immer wieder erinnerst, wenn wir mit Menschen zusammenkommen. Hilf uns, Herr, wie können wir ihnen die frohe Botschaft weitergeben? Und ich danke dir, dass du uns hilfst, denn du, Herr, sagst, du möchtest, dass alle Menschen gerettet werden. Um deines Namens willen, zu deiner Ehre, in Jesu Namen. Amen.
Is brighter. I believe in his promise for me. I believe that he's working and he's not done. The best is yet to come. I know he makes the anxious courageous. I know he makes the doubters believe. I know he won't stop working cause he's not done. The best is yet to come. I've got this hope in my soul. I know you won't let me go. Lord, I believe with your life in me, I've just begun. The best is yet to come. got my hope.